Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
50% der Deutschen erkranken irgendwann in ihrem Leben an Krebs. Jeder zweite. Und trotzdem reden wir nicht gerne über dieses Thema. Unter anderem, um das zu ändern, ist dafür jedes Jahr am 4. Februar der Weltkrebstag. Um dieses Thema, das alle betrifft, egal wo man in dieser Gesellschaft steht, betrifft alle. Und in der Pandemie ist es natürlich noch ein Stück weit schwieriger geworden. Corona überschattet selbst Krebspatienten. Zudem, weil nachweislich die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen und damit auch der Krebserkrankungen, die behandelt werden, gesunken ist. Ramona Westhoff.
Martina Hagspiel ist Bloggerin und beschäftigt sich auf ihrer Seite influcancer.com mit dem Thema Krebs. Der Blog und der dazugehörige Verein sollen helfen, das Thema zu enttabuisieren, sagte Hagspiel heute hier im Programm. Dass durch die Pandemie weniger über Krebs gesprochen werde und auch die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen abnehme, beobachtet sie mit Sorge.
Man wird in ein paar Jahren darauf zurückblicken und wird sehen, was natürlich die aus offensichtlichen Gründen natürlich einseitige Kommunikation momentan verursacht hat. Manche Themen rücken sehr stark aufgrund von dieser Brisanz, die Covid-19 mit sich bringt, massiv in den Hintergrund, und Krebs gehört und Vorsorge gehört einfach dazu, ja.
Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero sagte heute im Deutschlandfunk Kultur, sie selbst habe in ihrem Umfeld erlebt, dass Krebsbehandlungen aufgrund der Pandemie verschoben werden mussten.
Das führt mich noch einmal dazu zu sagen, dass diese Single-Issue-Gesellschaft, die wir seit einem Jahr sind, wo sozusagen ein Thema maximal überreizt wird, Corona, doch sehr zulasten oder doch offensichtlich tendenziell zulasten von vielen anderen gesellschaftlichen Themen geht. Und ich würde tatsächlich darum bitten, wie viele andere, dass das in das Blickfeld kommt und ausbalanciert wird.
Doch die Pandemie könnte sich auf die Krebsforschung auch positiv auswirken. Die Technologien, mit der nun Impfstoffe gegen Corona hergestellt und entwickelt werden, stammen eigentlich aus der Krebsforschung. CureVac-Gründer Ingmar Hör hat darüber mit dem SWR gesprochen.
Dieses Herstellen der RNA zum Beispiel, wenn man es einmal geschafft hat, dieses pharmazeutische Protokoll zu etablieren, dann kann man das für alles verwenden, was man auch in der Zukunft macht. Man ist also viel flexibler, mit der gleichen Technologie unterschiedliche Sachen zu bearbeiten. Und da liegt die Spannung drin, dass sie letztlich von Krebs über Infektionskrankheiten bis hin zu Enzymmangeldefekten eingesetzt werden kann. Und da werden wir dran arbeiten.
Könnte also die Forschung an Corona-Impfstoffen auch die Entwicklung neuer Krebstherapien voranbringen?
Was die Krebsforschung nun von der Corona-Forschung vielleicht noch lernen kann, das kann ich jetzt mit Nils Hallammer besprechen vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Guten Abend.
Ich grüße Sie ganz herzlich.
Also, wir haben diese mRNA, das kommt aus der Krebsforschung. Durch Corona gibt es jetzt Impfstoffe, die diese Forschungsgebiete noch einmal auf ein ganz neues Level getrieben haben. Kann die Krebsforschung davon profitieren?
Das kann man ganz leicht sagen, eindeutig. Allerdings muss man sagen, dass das Verrückte an der Situation ist, dass die mRNA-Impfung, die jetzt in aller Munde ist, gar nicht die vollen Stärken von einer mRNA-Impfung ausnutzt, weil ja alle mit demselben Impfstoff behandelt werden. Und die ganz große Stärke liegt eben darin, und das war das, was im Bereich der Krebsforschung das rasend Neue dort war, dass man mit mRNA-basierten Impfungen für den einzelnen Patienten einen ganz spezifisch zugeschnittenen Impfstoff herstellen und entwickeln kann an der Stelle. Und das unterscheidet das nochmal erheblich. Aber natürlich ist es so, dass auch da die mRNA-Technologie und die Impfungen und Produktion und Herstellung helfen, diese Prozesse zu verbessern und das unterstützen.
Es gibt ja im Gegensatz zu dem einen Coronavirus mit den verschiedenen Mutationen ja leider sehr viele verschiedene Krebsarten. Und diese mRNA könnte aber tatsächlich bei allen eine Therapie sein, eine Impfung vielleicht sogar?
Das Interessante an dem Ansatz ist, dass man letztlich versucht, das Erbgut des Tumors zu entschlüsseln von einem einzelnen Patienten und die ganz spezifischen Veränderungen, die dieser Tumor hat, die zu vergleichen mit dem gesunden Gewebe und dann das rauszufinden, was wirklich nur die Tumorzellen für den einzelnen Patienten haben und dagegen dann eine Impfung aufzubauen. Also letztlich ein Ansatz, der so weit das aufschlüsselt, dass man für den einzelnen Patienten, für den spezifischen Tumor einen Impfstoff entwickelt, der dann genau passgenau wirken kann an der Stelle und das Immunsystem da aktiviert gegen den Tumor.
Wie weit ist diese Technik?
Also in Studien ist das schon gezeigt worden, dass das funktioniert, dass das machbar ist. Also eine Besonderheit zum Beispiel ist, dass man sehr schnell dieses Erbgut entschlüsseln können muss. Also allein dieser Prozess muss sehr flott vonstatten gehen. Und dann muss natürlich auch die Entwicklung eines Impfstoffs dementsprechend zügig aus diesen Informationen heraus erfolgen können. Und da ist die mRNA ein ganz wesentliches Element dabei, weil im Gegensatz zu den normalen Impfungen, die man sonst so kennt typischerweise, bei der mRNA, da wird gewissermaßen der Bauplan verimpft. Und das erlaubt aber von der Produktion Reduktion, das sehr viel schneller und sehr viel flexibler zu gestalten. Und das ist quasi dann der Trick dabei, warum das mit so einer hohen Geschwindigkeit und vor allen Dingen auch mit dieser Personalisierung so gut klappt.
Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass mRNA in der Öffentlichkeit ja zumindest seinen Durchbruch, die Technologie ihren Durchbruch durch die Corona-Impfstoffe erhalten hat. Ist das jetzt eigentlich gut für die Krebsforschung oder nicht? Man könnte ja jetzt zum einen denken, auf der einen Seite konzentriert sich auf einmal alles auf Corona, auf der anderen Seite ist natürlich die Aufmerksamkeit jetzt auch für Ihre Forschung sehr viel größer.
Corona ist natürlich eine Belastung, die auch in der Forschung dann irgendwo sich niederschlägt. Das ist schon völlig richtig. Und auch der Entwicklung von Studien. Aber natürlich muss man sagen, dass dieser Bereich und die Entwicklung von mRNA als etabliertes Verfahren in der Klinik, das ist natürlich etwas, wovon der ganze Bereich natürlich massiv profitiert. Weil ganz klar jetzt diese Strukturen geschaffen werden, entwickelt werden, die Probleme, die da entstehen dabei, wenn man sowas wirklich als Medikament im großen Stil einsetzen möchte, das wird jetzt quasi im Schnelldurchlauf erlernt. Und das ist natürlich, was dem Bereich dann auch wieder hilft.
Wie würde das die ganze Krebsbehandlung verändern?
Im Gegensatz zu den Therapieansätzen, wo man typischerweise ein chemisches Molekül oder vielleicht auch ein Antikörper gegen eine einzelne Struktur entwickelt und dann über Studien hinweg erstmal zeigen muss, wie das funktioniert und dass man das einsetzen kann, kann man sich vorstellen, dass mit der mRNA man gleichzeitig parallel mehrere Dinge verändern und verbessern kann idealerweise und dementsprechend da einen viel größeren Baukasten hat, mit dem man arbeiten kann. Und das ist ein Potenzial, was die Medizin sicherlich nur bei weitem nicht bisher ausgeschöpft hat, wo wir jetzt quasi erst am Anfang stehen, das zu verstehen, was sich damit für Möglichkeiten bieten.
Hunderttausende Menschen sind jedes Jahr von Krebs betroffen. Wenn wir jetzt über diese mRNA sprechen, dann klingt das ja tatsächlich wie ein Schlüssel, den wir eigentlich nur noch in die Hand nehmen müssen. Mit der Krankheit Krebs sind natürlich aber auch sehr viel Schmerz und auch Sprachlosigkeit verbunden. Wie viel Hoffnung darf man den Betroffenen Stand jetzt machen?
Was man, glaube ich, ganz nüchtern sagen kann, ist, dass die Entwicklungen für diese personalisierten Impfungen ja schon in Studien im Augenblick untersucht werden. Das ist schon sehr gut, das ist schon sehr weit. Das heißt, auch eine mögliche Zulassung und auch Anwendung in der Breite ist nicht mehr so in weiter Ferne, dass man sagen würde, das ist eine wilde Fantasie und das wird vielleicht erst im nächsten Jahrzehnt sein, sondern reden wir jetzt vielleicht noch von Jahren, um die es geht. Das ist schon hervorragend, dass für viele Entwicklungen in dem Bereich der Onkologie ja lange Zeit sehr schwierig gewesen, dann auch den Fuß in die Klinik zu bekommen und das wirklich dann auch umsetzen zu können. Insofern sind wir da schon sehr froh und man kann da verhalten optimistisch sein, dass mit dieser Technologie, mit diesem Einsatz von der Technologie neue Entwicklungen kommen, die ein großes Potenzial haben.
Nils Hallammer vom Deutschen Krebsforschungszentrum hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank ebenso.